Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Ja, da sind wir wieder mit dem Segelreporter-Podcast. Und wir bedeutet, dass auf der anderen Leitung jetzt Carsten Kemmling sein müsste. Carsten Kemmling, hörst du mich denn?
Ja, ich höre dich laut und deutlich.
Schön, du bist wieder zu Hause von deinem Laser. Und war das Laser- oder Lasertraining?
Ja, gute Frage. Aber man sagt, da man inzwischen ja auch gar nicht mehr Laser sagt, sondern irgendwie Ilka, da muss ich mich ganz schwer dran gewöhnen. Ilka-Dingi heißt das ja, weil die ja vor ein paar Jahren hier so einen Royalty-Streit verloren haben. Und Ilka heißt ja Internationale Laser Class Association. Ja, und ich glaube, wenn man Laser sagt, dann ist das so, als ob du eine E-Mail mit T-Online hast, oder?
Ja, deshalb habe ich das gesagt. Aber das, man nennt ihn nicht mehr, wirklich nicht mehr Laser, ich wusste das gar nicht.
Nee, ist so. Ja, ist jetzt, heute heißt das Ilka 7, ist der frühere Laser-Standard. Und Ilka 6 ist der Laser-Radial, das ist ja mal die RIC-Größe, das ist ein bisschen kleiner, ist ja für die Frauen olympisch. Und dann gibt's noch ein Ilka 4.7, das ist so für die Opti-Umsteiger, also jeweils die Quadratmeter Segelfläche bezeichnet das. Und ja, und das sind die olympischen Disziplinen in den Einhand, oder wie nennt sich das offiziell? Single-Handed Dinghy, glaube ich, oder so. Ja, es wird ja gar nicht nach Klassen geordnet, ne? Ja.
Das ist also das, was Philipp Buhl gerade gesegelt hat, ne?
Genau. Und richtig. Und ich habe tatsächlich mein erstes Coaching am Gardasee gegeben für die Ilka-Klassenvereinigung auch.
Ich bin ja überhaupt kein Jollensegler. Also ich hatte mal eine Konga-Jolle auf der Alster, um Einhandsegeln zu lernen. Erklär mal, ich habe das ja nie gemacht. Was die können ja alle segeln, die da sind. Was trainierst du, was zeigt man denen denn?
Ja, das ist tatsächlich für mich auch neu gewesen, also weil die sind nicht so auf so einem Niveau, dass sie jetzt sofort umkippen oder so, sondern die, wenn du jetzt, also sag ich mal, ein Laie wird da jetzt auf Anhieb nicht so einen Riesenunterschied zu einem Philipp Buhl feststellen, der wirklich auf einem anderen Niveau segelt. Ich will nicht gerade sagen anderen Stern, aber ja, immerhin als Weltmeister, da fehlt dann schon eine Nummer. Aber ja, also sich da reinzufinden, das sind wirklich Details. Und ich habe viele Videos tatsächlich gemacht, dann jeder konnte sich mal so beobachten, sich selber sehen auf dem, also es geht tatsächlich gerade auf diesem Vorwindkurs wird viel entschieden. Da fährt man so eine, ja, man sagt so eine S-Kurve, das heißt, du lufst immer so ein bisschen an auf der Welle und dann, wenn du eine Welle bekommst und die absurfst, dann fällst du ab, so richtig so, aber so weit, dass du fast, wir sagen immer überhalsig, also auf Englisch heißt das Sailing by the Lee, dass quasi die Windströme nicht vom Mast her kommt, sondern vom Achterleg her, das heißt, du fierst es ziemlich weit auf, also viele Jollensegler, gerade so Anfänger, sagt man, oh, das darfst du gar nicht machen, weil dann kenntest du sofort, das ist relativ schnell, wenn du nicht das Gegengewicht machst, dann kippst du sofort nach Luv, immer die klassische Luv-Kenterung, aber das macht man quasi kontrolliert und dann lufst du wieder an, also wie so eine, in so einem rhythmischen S-Kurven bastelst du dann auf den Parcours und das Ziel ist quasi, so viele Wellen wie möglich abzurauschen und ja, wer das am schnellsten packt, das sind hunderte von Meter auf so einem Formelkurs, wenn das einer richtig gut macht und da versucht man sich jetzt so ein Gefühl zu entwickeln oder irgendwelche Fehler zu entdecken. Auch die Frage, was ist überhaupt erlaubt von den Regeln? Also wenn jemand da drin sitzt und immer nur hin und her wackelt und Punkt, dann wirst du bei einer Regatta normalerweise gibt's da, man sagt immer, man wird gefleckt, dann fährt der Schiedsrichter nebenher, zeigt eine gelbe Flagge, pfeift und dann musst du zwei Strafkreise drehen und beim nächsten Mal musst du dann so aufgeben und beim dritten Mal in so einer Serie darfst du ganz nach Hause fahren. Also da muss man eben auch so das Limit erkennen und klar, bei Anna Kreuz ist es dann wieder bei Leichtwind ganz anders, da sitzt du so ganz leicht vorsichtig drin, wie wird das Schiff gekränkt, hatten wir eben auch ziemlich oft jetzt in den ersten Tagen so ein bisschen Legkränkung und dann ziehst du ihn gerade und dann alles so mit Körperbewegung. Und bei Starkwind, wie wir es zum Schluss hatten, ist dann halt volle Pulle raushängen, Füße, Technik, wie spannst du deine Schienbeinmuskeln an, wie doll streckst du die Zehen, wie weit hängst du den Oberkörper raus, wie gut macht der eine das und der andere im, was sind die Unterschiede zum im Vergleich, also das ist ohne Ende, gibt es da Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich habe bisher mal, ich glaube, ich habe 10 Jahre fast auf diesem Schiffchen verbracht.
Ist das, wenn wir über Philipp Buhl sprechen, der auch gerade ein ganz interessantes Interview gegeben hat dazu. Du sagst, der segelt schon in einer anderen Liga. Ist das dann alles angelernt? Ist das Können oder ist das so Talent? So bei Autofahrern sagt man, glaube ich, bei Rennfahrern Popometer. So, dass Michael Schumacher immer besonders hatte, der hatte ja immer so ein besonderes Popometer und so ein Gefühl dafür. Was trennt denn da die Spreu vom Weizen?
Ja, es ist wirklich, das ist eine philosophische Frage und ich...
So bin ich.
Ja, genau. Also das ich glaube, das geht, ist auf alle Sportarten so ein bisschen zu beziehen, wie... ja, welche Anlagen hat man denn eigentlich und was kann man erreichen? Also der eine, man sagt ja immer, der ist talentiert oder sag ich mal auch der Fußball, der ist talentiert, macht aber nicht genug draus. Und der andere, der vielleicht gerade nicht so talentiert ist, der arbeitet sich da eben nochmal einen Arsch ab, weil er und hängt sich da noch mehr rein und wird am Ende besser. Das ist ja oft so. Und ich glaube, so ein Zwischending ist es beim Segeln ist allerdings, ich glaube, dass man tatsächlich mehr so mit stumpfer Arbeit noch mehr erreichen kann, als jetzt vielleicht bei einem limitierten 100-Meter-Läufer oder so. Ne? Der läuft schnell und dann gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, oder natürlich gibt es Möglichkeiten, sich da zu verbessern, aber in einem kleineren Bereich. Beim Segeln, das ist ja der vielfältigste Sport von allen auf der Welt. Mir würde kein anderer einfallen, wo du dich wirklich ja auseinandersetzen musst über Winddrehung, Meteorologie, über Technik, Strömung am Ruder, am Schwert, wann reißt die Strömung ab, also solche eher wissenschaftlichen Themen, aber genauso, wer kann am längsten ausreiten, wer kann hängen, wer ist im Kraftraum der Stärkste und hat die besten Oberschenkelmuskel, wer bricht ab nach 2 Minuten, weil die Durchblutung im Bein eben nicht mehr funktioniert. Also das ist so. Und wenn du an allen diesen Ecken, an allen diesen Details lange arbeitest, dann kannst du überall immer so einen kleinen Sprung machen. Und das ist dann dieses, irgendwann fügt sich mal dieses Mosaik zusammen, was dann dich weiterbringt. Und ich fand, genau, du hast das Interview von Philipp eben angesprochen, das hat er extern irgendwie gegeben. Und da fand ich einen ganz interessanten Punkt, dass er sagt, ja, er wäre bestimmt talentiert, aber es ist eben auch nochmal ein Unterschied, in welchem System man aufwächst. Und man muss sagen, ja, hat er auch selbst natürlich betont, Deutschland, Deutscher Seglerverband, viel Unterstützung, aber er ist eben fast alleine, denn nicht jetzt von den Seglern, es gibt ja da auch durchaus starke junge Nachwuchsleute, die hinterherkommen, aber so bei den Engländern, die hat er ja auch vorgestellt, dass das System der Engländer oder der Australier, da ist dann ein Olympiasieger, wie sag ich mal Ben Ainslie oder Ian Percy, die haben zum Beispiel auch, sind Olympiasieger geworden, weil die schon mal profitiert haben, die sind zum Beispiel Ben ist ja in Findingi umgestiegen und der hatte dann als Coach aber jemanden, der vorher schon auch Olympiasieger war oder jedenfalls das Wissen, das technische Wissen von dem, auf dem die schon aufbauen. Und Philipp sagt, er muss sich sowas selbst erarbeiten. Es gibt diesen Wissenspool auf dem Niveau nicht so in Deutschland, weil vermutlich, ja, im Endeffekt fehlt es dann auch Geld. Also ich sag mal, diese Coaching-Geschichte, wenn du einen guten Menschen haben möchtest, der wirklich mitten im Leben steht und auch ein sehr guter Segler ist, denn der hört normalerweise auf nach einer Olympiakampagne und wird dann nicht Trainer, auch weil es nicht finanziell lukrativ ist und der macht was anderes und das Wissen geht meistens verloren.
Unser Partner von der Linden, Helga, hat wieder einen Tipp geschickt, den spielen wir jetzt mal ab und danach machen wir weiter.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Tja, die Frage, warum halten manche Lackierungen von Holzteilen nicht so lange, ist schon sehr spannend. Es ist ja immer das Thema, mache ich's? Welche Randbedingungen gibt's? Gibt's da angrenzende Bereiche? Wie ist es befestigt und so weiter? Ist schon ein sehr spannender Bereich. Es ist ganz einfach. Wir machen das nur mit einem Einkomponentenlack, mit einem normalen, klassischen Epiphanes Bootslack. Geht prima. Man muss aber bei den Einkomponentenlacken regelmäßig die Lackierung auffrischen. Also man muss jedes Jahr einmal oder zweimal eine neue Schicht drauf machen, eine zusätzliche Schicht. Vorher anschleifen oder vorher reinigen, anschleifen und so weiter. Und dann kann man die nächste Schicht drauf machen. Und das macht man, damit die Aushärtung oder die weitere Durchhärtung in dem unteren Bereich nicht mehr fortschreiten kann. Und dann wird nämlich, weil die Aushärtung von den Einkomponentensystemen immer weitergeht, die Versorgung mit Sauerstoff unterbunden, oder das wird dann oben abgefangen, sozusagen, das oben erstmal aushärtet. Also ich denke, das ist für Einkomponentenlacke. Und man kann ganz viele tolle Sachen machen. Man kann Handläufe so bauen, dass sie sicherlich für mehrere Jahre funktionieren. Das sind aber nicht unbedingt Vorgänge, die man als einzelner Do-it-yourselfer machen kann. Man kann wohl Dinge mit Epoxy einbauen, mit dem West-System, mit dem 207 Härter beschichten, dann bewegt sich die Oberfläche nicht mehr, dann hat das Holz einen guten, niedrigen Holzfeuchteanteil und so weiter. Also das Thema ist riesig und man muss halt den UV-Schutz noch darüber machen. Der UV-Schutz heißt viele Schichten Lack. Und je mehr Schichten Lack drauf sind, umso besser ist es. Ist vielleicht sogar die Hauptursache davon, dass man sagt, ach, ich mache jetzt nur zwei Schichten drauf oder drei oder vier und dann sieht es schön aus. Aber das kann nicht lange halten, weil einfach die Schichtstärke nicht da ist, in der die UV-Filter auch das Holz darunter schützen, damit das Holz nicht kaputt geht und die Beschichtung abwirft. Also, wer da noch mehr drüber wissen will, da gibt's ganze Seminare, die wir da drüber machen.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, und wie kommen wir jetzt von Helge auf das nächste Thema? Ist ganz einfach, weil nur Fahrtensegler refitten. Es geht eigentlich nicht nur um Fahrtensegler, geht aber um größere Boote. Diese Folge heißt ja, der Kiel ist ab. Und da wollten wir eigentlich über diesen Kielverlust sprechen. Jetzt kommt schon wieder was Neues. Also es sind ja in der Zeit seit unserem letzten Podcast schon wieder relativ viele Seenotfälle passiert, was man so auch tragische heute. Ein Däne, der außenbords gegangen ist und ist, glaube ich, an Land gekommen. Irgendwo ist er angespült worden und hing noch außenbords, ne? Also wohl lebend, Weste unter der Jacke und am Lifebelt. Das finde ich auch eine Geschichte, da muss man erstmal dreimal schlucken.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie du das meinst, das Thema so Sicherheit haben wir irgendwie alle. Und ich habe mal einen tierischen Anschiss gekriegt, weil ich am Anfang habe ich es immer ein bisschen belächelt. Es gab immer früher von mir Bilder auf Digger ohne Rettungsweste. Und dann hat mir mal jemand erzählt, dass auch bei, ich habe immer gesagt, ja, wenn schwer Wetter ist, das machen ja viele, dann habe ich schon eine an, aber wenn jetzt da irgendwie, weiß nicht, 4 Knoten Wind und ich dahin dümpel, dann brauche ich keine Rettungsweste. Und derjenige hat mir erzählt, dass sein Schwiegervater beim Segeln auf der Schlei, der ist wohl in den Ohnmacht gefallen oder irgendwas, bei genau so einem Wetter. Und Der ist gestorben. Der ist aus dem Ort gegangen, ist gestorben. Jetzt kann man nicht nachweisen, dass wenn er eine Weste getragen hätte, er nicht gestorben wäre, aber die Chance, ihn natürlich schnell zu bergen und dass er nicht auf Tiefe geht oder gleich auf dem Bauch liegen bleibt, ist natürlich höher. Seitdem habe ich die Dinger echt immer an. Ich habe mir aber auch immer ganz viele Gedanken gemacht, so mache ich jetzt ein Live-Belt und ist es auf der so einer Variante, ist es irgendwie schwierig, so ein Ding zu, also du hast natürlich keine Strecktau, du hast auch gar keine Möglichkeit für Strecktau. Ich habe mich manchmal eingepickt unten an der Großschot und dann immer so, dass ich praktisch nicht mal aufstehen kann. Also du musst dich natürlich schon so eng da anschnallen, dass du gar nicht aus dem Boots gehen kannst. Darum geht es ja bei so einem Live-Belt nicht, dass du hinterhergezogen wirst. Trägst du denn immer Westen, wenn du segelst?
Ja, ich hab gerade überlegt, nee, natürlich nicht. Oder ich sage jetzt einfach mal natürlich, weil ich weiß natürlich genauso als Segeljournalist, oder, dass man bloß nicht erwischt werden soll, auf einem Foto ohne Weste, weil dann so, es sofort Mecker gibt. Das kenne ich ganz genau. Ist ja auch richtig, weil es gibt ja auch eine gewisse Außenwirkung. Andererseits, wie du schon sagst, ich meine, wenn man in Badehose irgendwie segeln geht und zwischendurch über Bord springt und wieder rein, also es gibt da schon Grauzonen und klar, sage ich immer, man hat schon gewisse Erfahrungen und kann das irgendwie einschätzen. Aber ich glaube, jeder geht ja auch anders mit Versicherungen um oder mit Risikoeinschätzung. Und ich hasse auch dieses mit dem erhobenen Zeigefinger und der, wenn, also die Leute, die dann das irgendwie sehen und dann darauf schließen, dass jemand irgendwie total fahrlässig ist oder so, das hat natürlich mit einer Situation zusammen. Und ich weiß jedenfalls von, damals auch vom Volvo Ocean Race, wo dann die Crews überhaupt nie eine anhatten, ne? Weil sie auch sagen, da bist du dann irgendwie weg oder es wird mich, oder ich treibe dann irgendwo rum und du wirst sowieso nicht gefunden oder ich gehe dadurch erst über Bord, wenn ich so ein Ding trage. Aber ich erinnere mich tatsächlich, und das ist ja das, was du jetzt auch sagst, und da werde ich auch dann vorsichtig, wenn du bist ja auch viel alleine gesegelt halt, ne? Und ich habe tatsächlich einmal so einen Turn gemacht mit so einem Trimaran von Greifswald, also ein kleiner, so ein 24-Fuß-Ding, von Greifswald um Bornholm. Und dann wieder irgendwie zurück. So, ich glaube, das war so eine Nacht oder zwei Nächte durch. Und dann bin ich dann auch, wow, alleine da raus. Aber dann habe ich gesagt, okay, wenn ich hier jetzt runterfalle, das ist irgendwie nicht so witzig. Und dann habe ich mich aber mit diesem Live-Belt da immer irgendwo angeklickt und das war so nervig, weil man natürlich teilweise auch irgendwelche Manöver gemacht hat, weil ich irgendwo hängen geblieben bin und vorne was, da musstest du irgendwie wenn man da reffen wollte, musst du den Großbaum aufkurbeln. Und das war manchmal ein bisschen mühsam, dann hat es auch vorne gehakt, dann bin ich nach vorne und hing dann wieder an dem Ding. Also ich glaube, naja, okay, das war jetzt mein eigenes Schiff und es war eine einmalige Sache. Ich habe nur gemerkt, man muss sich da schon einfach mal Gedanken machen halt. Ne? Aber ich weiß nicht, hast du denn diese, wie nennt man das denn? Sind das nicht Live-Belts oder die Leinen, die man quasi von vorne nach hinten spannt? Sowas ist ja einfach
Strecktau.
Richtig, ne? Strecktau, ja, genau. So, genau
ja, gut, auf meinem Boot würde das gar nicht gehen jetzt auf Gisela.
Ja. Ja.
Also gar nicht. Das Ding ist, ich muss da auch gar nicht groß rumtouren vorne. Also ich meine, Weste ist sowieso kein Thema, auch jetzt, wenn man im T-Shirt und Badehose rumsegelt, weil ich meine, wenn das Kind dabei ist, der hat schon eine Automatikweste, die muss er auch immer tragen. Wenn er im Hafen rumläuft, dann trägt er so eine Feststoffweste, falls er mal irgendwie vom Steg fällt oder so. Klar, und du musst natürlich viel mit Fahrrad fahren. Ich habe früher auch, jetzt werde ich auch irgendwie natürlich viel Ärger kriegen, aber ich habe früher nie einen Helm getragen.
Steht ja auch gar nicht, glaube ich. Oh, vielleicht doch.
Nee,
vielleicht
obwohl ich habe ja mal Kappen auf. Ich hätte auch so einen Reiterhelm nehmen können. Sieht ja so ähnlich aus. Aber jetzt, seit der da ist, ich fahre natürlich immer mit Helm und wir haben diesen Hänger, wo der drin sitzt. Und auch da hat er einen Helm und da denkt man, wenn man nicht Eltern ist, denkt man so, Mann, kannst du übertreiben, aber selbst bei uns hier, wir haben so ein Gartenhäuschen hier, wenn der da mit seinem Laufrad rumfährt draußen auf der Wiese, sagen wir auch mal, trag einen Helm, damit der das gar nicht erst irgendwie ohne macht.
Ja, aber Kinder ist schon nochmal was anderes, oder? Vorbild, ich glaube, wenn das ist, glaube ich, auch klar, da muss ja auch aufpassen, dass sie eben nicht von Bord. Das haben wir auch lange gemacht, da habe ich immer Schiss gehabt, wenn die irgendwie ins Wasser fallen. Oder die sind sie natürlich dann, oder wenn sie im Hafen rumrennen, ist ja noch viel gefährlich, weil irgendwo hörst du dann einen schreien oder die Leute, ey, da ist einer ins Wasser gekommen, dann war es dann wahrscheinlich eins wieder von den Kindern, die jetzt irgendwie da mit waren. Aber es ist dann eben auch oft nicht so dramatisch, wenn die dann ihre Schwimmweste haben. Aber auf dem Wasser, klar, da willst du einen längeren Schlag machst.
Ja, der findet das auch toll, das Ding. Ist lustig, als ich die geholt habe, das war auf einer Messe in Neustadt, da habe ich die mitgenommen von Sekomar. Ich Werbeprofi, ne? Und das ist so eine kleine Automatikweste, richtig, so ein richtiges Profiteil für kleine Kinder. Und da kam ein Vater an, haben die mir erzählt, der hatte so ein Ding auch gekauft für seinen Sohn und er meinte, ich brauche mal ganz viele Ersatzpatronen. Da meinte sie, warum? Dann sagte er, ich habe dem das mal zeigen wollen, ne, wie das geht. Und dann haben wir uns aufs Boot gestellt und sind ins Wasser gesprungen, dass sie auslösen. Und am nächsten Morgen irgendwie steht er hinten an Deck und sagt, Papa, guck mal. Dann hat er die Weste wieder klar gemacht und der guckt raus, springt er wieder ins Wasser, weil er das so toll fand. Das steht mir auch noch bevor, wenn ich dem das mal zeige, glaube ich. Ja, aber das Thema ist, dieses Thema Sicherheit ist so schwierig. Also es ist in allen Belangen schwierig. Es ist, finde ich, schwierig in so Gerüchten und Wissen, auch wenn man denkt, also manchmal kommt man auf Boote, wo man sagt so, also die ziehen wir die Weste an, dann denkst du so, das Modell gibt's schon seit 20 Jahren, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Also, ja. die Dinger liegen, ja, wieso? Die liegen immer nur im Shop rum. Ich habe mal auch mich damit viel beschäftigt. Also, diese Wartungsintervalle sollte man schon einhalten, wenn man sie trägt, weil auch wenn die nur unten rumliegen, diese Schwimmkörper werden porös. Also, es kann sein, dass die überhaupt keine Wirkung mehr haben. Deshalb sollte man die schon mal ab und zu mal, also, sind ja so Stempel drauf, soll man die warten lassen. Aber auch, generell zum Beispiel, also das konnte ich total nachvollziehen, Uwe Röttgering, ja, der immer allein um die Welt gesegelt ist, der hat gesagt, nee, ich trage so ein Ding nicht, weil klar, wenn ich da unten irgendwie, ich weiß nicht, der ist bis Südgeorgien, glaube ich, gefahren.
Ja, Osterinsel und der sagt, was ich wollte.
Ja, wenn ich da über Bord gehe, sagt er dann, ich versuche natürlich, es zu vermeiden, aber wenn ich über Bord gehe, dann soll es bitte schnell gehen und nicht noch irgendwie 4 Tage rumtreiben, bis ich absaufe.
Ja, das ist genau.
Das kann ich verstehen.
Das ist ja auch so eine Philosophie irgendwie, ne? Aber ich muss sagen, ich habe ja auch, klar, genau, wenn wir dann schon mal auf Turn gehen und dann suchen wir schon nochmal irgendwie die Westen raus und denken, oh scheiße, ist irgendwie nicht gewartet oder keine Ahnung. Wir fahren schon relativ viel, da halt habe ich dann meine Jollenweste halt dabei und denke, da kann ich mich gut mit bewegen. Ne? Und dann mache ich aber auch nicht die langen Turns irgendwie mit. Und da ist dann schon die Frage, wenn man jetzt sowas liest, ne, also von dem Dänen, da frage ich mich natürlich, okay, wie kommt man jetzt auf die Idee, da drüber eine Jacke anzuziehen? Das ist ja offenbar auch sein Problem gewesen halt. Ne? Also da macht man sich wahrscheinlich so Sachen, da machte man sich gar keinen Kopf drüber. Und er hat es wahrscheinlich normal gesagt, oh, pff, mir ist jetzt gerade kalt, jetzt habe ich das Ding irgendwie an. Und jetzt, also es sind ja oft passieren ja solche, Unglücke. Wir hoffen ja, dass der, also er ist ja gerettet worden und ist im Krankenhaus und wir hoffen, dass er das trotz Unterkühlung alles überlebt hat. Das war jetzt nicht so richtig klar. Aber auch du kannst dich eben nicht gegen alles absichern halt. Und wenn du die tollste Weste hast, dann machst du vielleicht, ziehst du die gerade irgendwie falsch an und dann rutscht die über den Kopf. Hatten wir da auch letztens, ich hatte eben so einen Solingsegler, der ist irgendwie dann da rausgerutscht. Also Sachen, über die macht man sich keinen Kopf. Deshalb haben wir ja auch, fand ich jetzt auch, wenn ich sowas schreibe, ich fand das ja ganz, ganz interessant, weil das kam deshalb auch, weil sich da eine Frau zu geäußert, die den quasi gerettet hat und die sagte, ich will einfach mal loswerden, Rettungswissen, man soll keine Jacke drüber ziehen oder die müssen auch, außerdem sind die, sie hätte den halt gar nicht gesehen und die müssen doch farbig sein, damit man, wie auch sie, ich meine, das ist natürlich auch ein totaler Sonderfall, dass jemand da antreibt und sie jetzt versucht, den zu finden, zu checken, was schwimmt denn da hinter diesem Boot her oder so, ne? Ist natürlich auch jetzt kein allgemeingültiger Fall. Ne?
Abgesehen davon, ich weiß nicht, hast du schon mal so eine Rettungsweste ausgelöst? Hast du das mal gemacht, dass das Ding auslöst und du da drin hängst?
Ich glaube nicht. Ich glaube,
wenn du jetzt so eine richtige Profi, weiß nicht, 275 Newton Rettungsweste hast, diese Schwimmkörper, dann noch 3D-Schwimmkörper, die dich wieder aufrichten, damit du nicht auf dem Gesicht liegen bleibst, also die praktisch auf dem Rücken automatisch drehen, da möchte ich mir nicht vorstellen, dass die unter der Jacke losgehen, ja. Weil dann hast du natürlich diese Dinger eben. Und die Jacke. Ich glaube, da erstickst du eher, als dass du ersäufst. Also das ist natürlich, aber jetzt, wir sind natürlich auch schon wieder so, ja, das hätte man anders machen müssen. Ich könnte zu dem Thema auch sagen, mach die Live, diese Lifeline nicht so lang, dass du überhaupt über Bord gehst. Also du darfst gar nicht aus dem Boot hängen. Weil klar, genau. der war unter Maschine unterwegs, vermutlich nur einen Autopiloten an oder sowas. Versuch mal bei, weiß nicht, 5,5 Knoten Fahrt, dich mit Jacke und allem Kladderadatsch bei der Kälte an so einer Lifeline ans Boot zu ziehen. Das kannst du hacken. Da kommst du nie wieder ran.
Das geht auch nicht mit Badehose. Wir machen auch immer dieses Hinterherziehen im Sommer. Ne? Und das finde ich schon erstaunlich, wie schnell oder wie kurz die Zeit dauert, bis man wie lange man sich da festhalten kann. Ne?
Also das sind ja Kräfte.
Ja, der Widerstand des Körpers im Wasser. Und dann, also schon, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich finde dieses Thema, ich bin da ja sowieso so ein bisschen, was war das Thema Schwimmwesten? Da geht bei mir Alarm. Glocken an, aber eher in anderer Art, weil wir tatsächlich letztes Jahr bei der Kieler Woche sind wir disqualifiziert worden, weil wir auf der J70, du musst bei der Kieler Woche tatsächlich Schwimmwesten tragen, aber in der Pause, kurz nach der Ziellinie, haben sich dann zwei von meiner Crew kurz ausgezogen, um zu pinkeln, die Weste kurz ausgezogen, was man ja dann macht. Ich meine, war wirklich wenig Wind.
Ja, weil wenn du gegen die Auslösetablette pinkelst, geht das Ding hoch. Ja,
aber das sind ja diese Regatta-Westen. Aber das hat dann irgendwie die Jury gesehen, die hat gesehen, oha, Schwimmweste kurz aus und ein anderer Boot, ein anderer Crew war, das ist wohl auch passiert, da ist das Mädel nur unter Deck gegangen und wollte kurz pinkeln, dann haben sie gesagt, aha, kurz die Schwimmweste aus, disqualifiziert worden. Also das Thema finde ich, das ist natürlich dann, okay, es gibt Vorschriften und dann will jemand die durchsetzen, aber das ist wieder auf einer Ebene eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, Zeigefinger, Schwimmwesten, das ist so breit gestreut vom disqualifiziert werden, ja, bis zur wirklich ernsthaften und wichtigen Sache halt natürlich auch, ne, dass du sowas bedenken musst.
So die größte, wie breit so die Spreizung ist, so in der Meinung, finde ich, ist, wenn man auch, das war auch vor kurzem ja dieser Schweizer, der schrecklicherweise gestorben ist, wo das Boot gesunken ist vor, ich glaube, irgendwie auf dem Südatlantik, auf dem Weg nach Südafrika. Und der seine Mitsegler noch in die Rettungsinsel gekriegt hat. Und der hat sich irgendwie, man vermutet, dass es da irgendwo hängen geblieben ist. Und er hat es nicht mehr geschafft. Er ist mit dem Boot praktisch auf Tiefe gegangen. Und wenn du das jetzt, und da hatte ich sofort, weil den habe ich mal interviewt letztes Jahr, hier mit Martin Daldrup, Jumbo, wo alle gesagt haben, wieso ist denn der nicht an Bord geblieben? Das war doch noch alles gut. Und bei dem sagen sie, na, der hätte erst viel schneller in die Insel gehen sollen. Das ist natürlich auch immer, ich meine, von außen her kannst du immer irgendwie sitzen und das bewerten. Ich merke das bei mir selber, ist überhaupt kein Vorwurf. Ich mache es ja auch. Also ich gucke es mir an und sage so, ja, hättest du nicht einfach. Aber wenn man dann mal selber sieht, wenn man mal in so Situationen ist, da denkt man immer, oh, da gibt es einen Optimierungsbedarf. Also jetzt nicht, dass man absäuft, aber wenn irgendwelche andere Sachen sind, hat man ja ganz oft den, also wenn man reflektieren kann, was ich mal annehme, was die meisten tun, wenn sie im stillen Stündchen darüber nachdenken, dann, also ich habe die Situation oft, dass ich denke, boah, das hättest du anders machen können. Das ist natürlich, wenn es tödlich ausgeht, ist es doof. Ja. Und auch so bei Martin damals mit der Insel, dann haben sie gehört, der fotografiert aus seinem Boot aus der Insel und so und macht noch ein Selfie. Ich glaube, also ich hätte es auch gemacht, nicht weil ich ein Selfie brauche, auch für die Versicherung, um das alles zu dokumentieren. Als es da hieß, der ist viel zu früh umgestiegen, kam mir so ein Video in den Kopf, was auch mal vor Jahren gespielt wurde, von jemandem, der aus der Rettungsinsel gefilmt hat, wie sein Boot absäuft. Und du sahst noch relativ viel also es ging so schnell, das Boot schwamm noch und denkst so, das Video muss ewig dauern. Nee, das war ein paar Sekunden später, ging das auf einmal, war das weg. Das ist auch so ein Thema. Also so, ich weiß nicht, ich habe auch schon mal überlegt, ob so Sicherheitstrainings was bringen oder sowas, gerade jetzt, wenn man mit Kind unterwegs ist und wenn man jetzt wieder Richtung Ostsee sich orientiert. dass man da so ein bisschen geübter ist. Rettungsinsel reinkrabbeln würde ich auch mal gerne machen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist auch, wenn man was zum ersten Mal macht und dann in so einer Situation ist, ist es, glaube ich, auch nicht so richtig vergnügungssteuerpflichtig. Ist schwierig. Also ich finde das immer schwierig zu bewerten.
Ja, ich habe ja tatsächlich mal in so einer, wo war das, in Neustadt, in so einem Wellenbad gesessen da und in so einer Rettungsinsel. Aber da ging es damals drum, wer wird seekrank oder wer nicht. Das heißt, alle saßen mit einer Tüte da drin und wer zuerst, sich übergeben muss, der musste irgendwie raus. Also der Hintergrund war eine Studie zum, ob Vitamin C als gegen Seekrankheit hilft. Aber ich fand das dann schon so ein bisschen bedrückend, wenn du da in diesem Ding sitzt und wie schnell das eigentlich geht. Und man kann jetzt nicht in Anspruch nehmen, dass ich jetzt wüsste, wie es in so einer tatsächlichen Notsituation ist. Jeder reagiert da ja auch anders halt, ne? Aber so die plötzlich in so einer Situation zu sein, da muss man nur ja auch sich selbst beobachten oder hoffen darauf, dass man irgendwie ja entweder gute Vorbereitungen getroffen hat irgendwie, weil jetzt, ich fand jetzt auch mit der einen Geschichte, ja genau, bei den Schweizern, die Jungs waren ja in der Rettungsinsel, aber die konnten auch geortet werden, weil sie nämlich ihren persönlichen Seenotsender auch dabei hat. Das heißt, die konnten, also wenn du das Ding nicht dabei hast, dann treibst du da ja irgendwie rum oder so. Ne? Also das sind ja alles so, ich würde mir jetzt mal, nein, es sind nicht Kleinigkeiten, sondern es sind wichtige Sachen, die du im Vorfeld schon irgendwie gemacht haben musst oder organisiert haben musst. Aber manchmal ist es dann eben auch, jeder reagiert ja irgendwie anders und verschlechtert noch irgendwelche Situationen durch irgendwelche Entscheidungen. Aber wenn du dann ein bisschen erfahrener bist oder vielleicht dich auch mehr mit solchen Themen beschäftigt, dass es sowas gibt, dann kann man vielleicht sowas schon mal im Vorhinein besser organisieren. Und deshalb wird, glaube ich, auch so viel drüber geredet. Das ist, glaube ich, auch soweit gut. Und wenn man sich das auch damit beschäftigt. Ja, aber nach wie vor finde ich es eben ganz schlimm, wenn Leute mit dem Zeigefinger kommen. Und das ist nun mal leider so in unseren Social Medias, dass da Leute es einfach besser wissen und obwohl sie selbst nicht in der Situation waren. Und da versucht man natürlich auch immer sehr vorsichtig zu sein.
Ich glaube, wenn du selbst sowas mal erlebt hast, dann bewertest du das ganz anders. Mhm. Ich glaube, dann kannst du das ganz anders. Ich habe zum Beispiel mal gesehen, wie einer über Bord gegangen ist, aber im Hafen. Und ich habe, da habe ich erst mal gesehen, wie schnell das geht. Also ich wollte die Leine annehmen. Das waren zwei Segler auf so einem, war kein Vollkopf, die hatten sogar eine Reling. Und dann hatte der irgendwie mit der Achterleine sich da verhaddelt und das Boot trieb Achtern ab und dann sage ich, schmeiß sie doch rüber und dann wollte er schnell nach vorne kommen und mir die geben, damit ich die annehme. Und ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Auf einmal sah ich den vor mir wirklich ins Hafenbecken fliegen, gerade runter, wie so ein Pfeil. Und der war weg. Also ich sah, das Einzige, was ich sah, ist, der hat scheinbar den gleichen Friseur gehabt wie ich, nämlich oben blank. Und ich sah nur noch in, weiß nicht, 2 Meter Tiefe das Glatze. Und dann hat er sich wieder hochgerappelt, der war auch total geschockt. Und da habe ich nur gedacht so, boah, wenn dir das auf See passiert, was für ein Horror. Für ein Horror. Also den allein von da, vom wieder aus dem mit Klamotten aus dem Wasser zu ziehen, war schon ganz schwierig. Aber das ist, nee, ich möchte es nicht haben. Also man kann nur hoffen, dass es nie passiert. Und man muss immer ganz vorsichtig sein und nicht leichtsinnig. Aber ich meine, wenn man da draußen ist, man muss immer mit rechnen, das, was passiert. Ne? Das geht halt nicht anders.
Ja, ohne Frage. Aber man muss eben auch mal, man kann nicht auch nur komplett alles mit Netz und doppelem Boden machen. Und ich glaube, das reizt einen ja auch an diesem ganzen Thema Segeln und ein bisschen Freiheit haben. Und wenn man sich jetzt nur dieses Angst, das von der Angstseite her nähert, dann verlierst du ja auch komplett den Spaß irgendwie. Ne? Also irgendwo ist ja auch ein Zwischenweg und manchmal, ich merke das manchmal, oder muss dann auch mal aufpassen, wenn man wirklich jetzt eher so Jollen oder Regatta segelt und so, dann gehst du da so, sag ich mal, so normal mit um mit diesem ganzen Medium, dass es auch manchmal im Nachhinein sagt, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Das war ganz schön gefährlich, was du da gerade gemacht hast. Wenn man mal rausfährt zum Training bei, weiß ich nicht, 7 Windstärken und ich meine, letztens war doch irgendwie so ein Video auch von vor der Palma-Geschichte, vor dem der Olympia World Cup jetzt letzte Woche war, eben riesige Wellen, die dann auf den Strand schlugen und dann sahst du halt, wie die ganzen, das waren sogar Laser oder Ilkas, die sich dann irgendwie in der Brandung zerlegt haben. Das war im Training, bei der Regatta, wenn man dann nie rausgefahren, aber da denkt man auch, wow, was ist denn da eigentlich passiert? Checkt das jetzt irgendwie keiner, dass da gerade Wellen sind? Aber man geht da so normal mit um, das kann ich mir voll nachvollziehen. Dann geht der eine raus und sagt, nee, geht doch, lass ein bisschen trainieren. Ja, und dann wirbelt der eine durch die Brandung und sagt, ja, was für ein Weichei, ich schaff das schon oder so. Und im Endeffekt, klar kann dir dann auch mal Mast auf die Birne hauen, aber eigentlich ist das alles nah unter Land und das Wasser ist wahrscheinlich wärmer. Also es ist dann aber, wenn man es dann im Nachhinein von außen dann sieht, denkst du, oha, das könnte schon da, vielleicht hat da einer nicht so richtig überlegt. Andererseits ist das für die dann eben auch normal, als ob du jetzt irgendwie 400 Meter läufst auf der Aschenbahn oder so. Ne? Also so natürlich nähert man sich diesem Medium dann auch, wenn man ständig und täglich damit zu tun hat und vergisst manchmal dann die solche Sachen. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so. Man kann nicht über alles immer nachdenken, was würde jetzt passieren, wenn das und das geht. Und gerade als Segler wird man sich da, glaube ich, ziemlich diese Angst verdirbt einem das schon und würde viel Spaß verderben. Und ich glaube, da muss man ja auch ein bisschen von frei machen. Ne?
Und ich habe ja eine Zeit lang auch sehr lange Touren gemacht, also ein paar Monate. Und das habe ich so in der Rückbetrachtung, würde ich auch sagen, dass ich mit der Zeit eigentlich eher leichtsinniger wurde.
Ja, so, könnte ich gut nachvollziehen.
Das ist ja auch, man weiß ja dann ein bisschen, ich meine, mit dieser Variante da auf dem Kattegat rumzutouren oder so da oben. Das ist bei ab 4 Windstärken ist das schon echt Waschmaschine und bei 5 nervt, aber irgendwann denkst du ja gut, gestern ging auf 5, mache ich heute auch. Dann wären es aber auf einmal 7.
Ja, und du lernst ja auch dabei. Mir kommt gerade in den Kopf, ich habe mal eine der ersten Geschichten über, also finde ich über nach wie vor ein sehr empfehlenswertes Segelbuch Blue Ship. Hast du das mal gelesen? Das ist von so Jungs. Nee. Das Boot heißt auch Blue Ship. Die haben sich, das ist glaube ich ein Katamaran gekauft, weil sie irgendwie an der Börse was gewonnen haben. Und dann haben die, aber die hatten keine Ahnung vom Segeln, wollten aber um die Welt. Und dann haben sie sich jetzt wirklich einfach dieses Boot gekauft, haben auch, wie gesagt, ein Buch drüber geschrieben und sind aber als erstes sind sie, glaube ich, erst gegen irgendeine, ich glaube, Fehmarnsundbrücke, irgendwo sind sie gegen gedengelt, direkt, weil sie gar nicht wussten, wie fährt man da durch, und wo man denkt, ach du Scheiße, jetzt fahren die kommen doch nie weit, die saufen doch irgendwann ab und dann, das kann man doch nicht machen und so, aber die sind um die Welt gekommen, wenn ich mich richtig erinnere, und haben dabei coolste Abenteuer erlebt, sind natürlich immer besser geworden. Ich meine, genau wie Wilfried Erdmann, der sagt ja auch immer, er hat keinen Segelschein gehabt. Also das ist, dabei lernst du natürlich auch alles, und wenn du ein bisschen sauber vorausplanst und die ganzen Sachen dich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, dann musst du jetzt auch nicht irgendwie da, weiß ich nicht, Schein A, B, C, D und irgendwie alles haben, sondern dich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. Ist, glaube ich jedenfalls, ich will jetzt nichts gegen Scheine sagen, es gehört ja auch quasi mit dazu, aber manchmal wird das doch ein bisschen zu krass beurteilt, was man alles irgendwie so wissen muss, bevor man sich aufs Wasser überhaupt rauffahren kann. Und manchmal ist es eben, ja, wie die Jungs es eben auch gemacht haben, ich will nicht sagen, sollen alle jetzt, egal was kommt, einfach aufs Wasser, ohne sich damit zu beschäftigen. Aber das ist nur ein Zeichen dafür, dass es eben klappt. Und klar haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt und in der einen Situation, aber wer hat das nicht gehabt? Ne? Also, wir sind jetzt nicht alle, die absaufen.
Nein, und ich meine, es ist Sachen passieren beim Fahrradfahren, beim Autofahren, beim Skilaufen, beim Nordic Walking.
Dann sind wir wieder philosophisch, genau.
Ja, so bin ich halt.
Ja, es ist echt genau das.
Aber ich glaube, ist auch sehr philosophisch, ich glaube, dass im Gegenteil, dass so eine Unbedarftheit wahrscheinlich auch oft irgendwie nicht so richtig verkehrt ist, um Sachen zu machen. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung, ich habe ja das Segeln durchs Mitsegeln gelernt, dadurch, dass ich da jahrelang mit Jochen über die Ostsee gefahren bin und das ich als Kameramann auf dem Boot und wir die ganze Ostsee abgefilmt haben und ich dann das Segeln gelernt habe dabei. Und damals waren ja soziale Medien noch nicht so, aber es gab schon die Internetforen. Und da habe ich immer gedacht, wenn ich da drin gelesen habe, habe ich gedacht, so, also Überschrift ist, Segeln führt zum sofortigen Tod. Ja. Also wirklich, das denkst du wirklich.
Genau, das ist auch mein Eindruck, ja.
Und irgendwann muss man auch mal los. Klar, natürlich gibt es Sachen zu beachten, so Sicherheit, und man sollte auch schon wissen, was man tut, aber jetzt alles abzudecken und hundertprozentige Garantie habe ich jetzt auch nicht, wenn ich gleich hier aus dem Büro gehe. Weißt du, das, ja. das weiß man nie. Und ich habe auch schon wieder, ich bin nicht nur Philosoph, sondern Überleiter. Denn nach diesem rettungsfesten Thema kommt ein Thema, was passt, aber erst nochmal jemand von den zum Thema Rettungsfesten.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, und damit sind wir eigentlich nah bei dem nächsten Thema, bei unserem eigentlich Titelthema.
Ja.
Das da heißt, wenn der Kiel abfällt. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, über diese First 45, weil das die bei einer Grundberührung den Kiel verloren hat, ne?
Ja. Irgendwie reden wir nur über Katastrophen heute, oder?
Nö.
Nee.
Da ist ja zum Glück jetzt nichts passiert.
Ja, für,
also am Anfang dann der ganze Laser. Ich weiß nicht, war das denn auch eine Katastrophe,
dein Lasertraining? Nee. Nein, genau. Hast du recht. Aber ich irgendwie genau, wir sind gerade so in dem Thema. Aber ist ja auch, genau, es sind ja die Sachen, die einen einfach beschäftigen, ne? Also so geht's mir jedenfalls, ne?
Also, ja, klar. Ja. Logisch. Und das ist, also es ist ja, ich weiß nicht, ob es den Eindruck macht oder ob es mehr wird, aber es fallen ja irgendwie regelmäßig Kiele ab. Nun habe ich da, man liest natürlich auch wieder diese Kommentare, ja, das ist auch alles irgendwie blöd gebaut und alles 0815 gebaut und so. Ich habe mal geguckt, was eigentlich so eine First 45, was da unten am Ballast dranhängt. Das sind nach meiner Recherche irgendwie oben, die wiegt irgendwie was bei 26 Tonnen. Oder 24 oder 22 Tonnen so in einem Dreh und hat aber knapp 9 Tonnen Ballast. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein Boot mit, das war auf einer Regatta, glaube ich, ne, wenn die da, weiß ich nicht, mit 8-9 Knoten dran lang brezeln und unten ballern diese 9 Tonnen gegen so einen Stein und oben wollen die 20 Tonnen weiter.
Ja, ja.
Ich bin jetzt kein Ingenieur, zum Glück nicht, weil sonst könnte ich ausrechnen, was da ungefähr an Belastung an diesen, weiß nicht, 10 Kielbolzen ist. Ich vermute mal, dass man diesen Fall nicht, dass man nicht so baut, dass man sagt, okay, wenn du mit 8-9 Knoten gegen den Stein fährst, dann bleibt der Kiel auf jeden Fall dran. Weil ich glaube, wenn du das machst, bei so einem schnellen Boot mit so einer Finne, mit so einem Ballastkiel unten dran.
Ein T-Kiel, glaube ich. Ja, genau.
So ein T-Kiel, genau.
Ja, ja.
Ich meine, da habe ich nur gedacht, so, ja, also das, da, also dann reißt es halt ab. Das ist wie mit dem Auto, wenn du mit 100 vorm Baum fährst, ist das Auto halt auch echt kaputt, muss man sagen. Und wenn es richtig doof läuft, du auch. Wenn du ein Auto so baust, dass es einen Crash mit 100 von Baum aushält, dann kannst du das Auto nicht mehr bezahlen, weil dann hast du so eine G-Klasse gepanzert wahrscheinlich. Und sowas baut natürlich niemand. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Werft, wie es dann oft gesagt wird, das war ja damals bei der Bavaria auch der Fall, die hatten ja, glaube ich, auch eine Grundberührung. Ne? Das ist ja auch schon ein bisschen her, wo das dann der große Skandal, wo die den Kiel verloren haben. Ich weiß immer nicht, ob man das jetzt dann immer auf die Werften, die Ingenieure, die falsch berechnet haben, zurückführen kann. Weiß ich nicht. Also ich glaube, man sollte einfach vermeiden, mit einem Boot mit 9 Knoten gegen den Stein zu fahren.
Stimmt. Ja, aber trotzdem ist natürlich schon, dass okay, 9 Knoten, irgendwo ist ja die Grenze. Ne? Wenn man jetzt mal irgendwo antischt, wo ist denn dann okay? Also bei 5 Knoten sollte es ja vielleicht halten. Ne? Also irgendwo muss man ja auch sagen, klar, das ist, ich habe schon mal irgendwie, die Story fand ich auch, die fällt mir gerade ein, da ist irgendwer hat ein Schiff geschartert und der hat gar nicht gemerkt, dass der Kiel schon abgefallen war.
Nein.
Und der hat einen Turn irgendwie gemacht. Ich dachte, ob die nur bei Rummotor sind. Wo weiß ich nicht. Das haben wir auch auf Segelreport. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber wo dann derjenige das noch übernommen oder übergeben hat, also der Typ hat das im Verschall, so Schiff, ja, alles, irgendwas passiert, nö, alles gut. Und dann hat erst der Nachcharterer gemerkt, irgendwie fährt die ein bisschen komisch, also auch erst so nach einer Woche oder so. Muss ich nochmal raussuchen, die Story. Also, fand ich völlig, völlig irre, aber das scheint ja dann keinen großen Impact gegeben zu haben da, ne? Oder eben vielleicht ist es ja dann, es gab jetzt schon so ein paar Fälle, naja, in der Vergangenheit, das finde ich auch so wie du, dass man gefühlt dieses Thema aktueller ist, als es vielleicht man es eigentlich möchte, dass durchaus Kiele schon mal abfallen. Und klar, man muss, ich erinnere mich, was auch noch diese Oyster von vor ein, zwei Jahren, ne? Das war natürlich eine riesige, das ist auch nur deshalb, sag ich mal, so breit getreten worden, weil das, glaube ich, war das nicht sogar ein Russe oder jedenfalls hat er sich überhaupt nicht geeinigt mit der Werft und hat das dann diesen Fall öffentlich quasi gemacht mit einer eigenen Website und alles. Naja, wie auch immer. Daraufhin ist ja auch, hat Oyster jetzt nicht besonders gut getan, ist natürlich auch ein Image-Thema. Also ich glaube, eine Werft kann sich jetzt auch nicht besonders leisten, da irgendwie nicht sauber vorzugehen. Insofern ist da schon auch so ein bisschen Druck dabei, aber wird sowas wirklich überprüft? Ja, hast du schon recht. Also wird zum Beispiel eine Yacht, wie beim Auto, von dem du gerade sprachst, die müssen ja ein paar Mal gegen die Wand fahren und dann musst du gucken, ob das alles irgendwie sauber ist. Ne? Also ich glaube, solche Tests gibt es da bei Yachten nicht. Ne?
Nein, das ist klar, es gibt keine Crash-Tests, es gibt auch keinen TÜV. No? Ja. Du kannst irgendwie, wenn du deinen alten Eimer verkaufst irgendwie und du bist halt schon ein paar Mal gegen den Stein geballert und siehst das halt an den Kielbolzen, dann schmierst du da ein bisschen irgendwie, rufst du Helga an und sagst, schick mal irgendwie Paste und dann schmierst das da rein, lackierst das schön, dann sieht das wieder gut aus. Ja. Und der Nacheigner fährt dann mit 4 Knoten vor den Stein, dann fällt das Ding ab. Klar, ist natürlich, weißt du nicht, also es wird ja nicht überprüft. Ne? Ich muss im Oktober mit meinem Auto zum TÜV. Und dann wird geguckt, ob du, und dann sagen die, nee, damit fährst du erstmal nicht mehr. Aber es gibt's verboten natürlich gar nicht. Da sagt jeder, ach komm, das hält und ist doch super. Allerdings bei einer Oyster frage ich mich auch, der hat doch keine Grundberührung gehabt, ne? Ist das nicht so abgebrochen, das Ding?
Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren da nachher, sind da Baumängel zutage gekommen und haben sie das schon gecheckt, wo das genau rausgekommen ist. So kann ich mich das erinnern. Natürlich gab's dann auch Erklärungen. Die haben dann auch ihr Bau dann nachweislich verändert und darauf reagiert. Aber so ein Trial and Error-Verfahren ist natürlich irgendwie nicht so witzig, ne? Wenn das erstmal das Schiff ausgeliefert wird und dann, merkst du dann, oder musst du nachbessern. Also das will natürlich irgendwie keiner haben. Aber ich glaube auch nicht, wir wissen ja auch, dass es jetzt nicht der Normalfall ist halt, ne? Aber klar, wenn man jetzt so eine hört, das ist ja jetzt kein Schiff, irgendein Exot, ne? So eine First, sondern irgendwie ein Normalo-Schiff, auch wenn es da in das ist ja irgendwo. Wo war das? In Australien, ne? Ist das irgendwie passiert? Dann guckt man vielleicht schon mal auf die Kielbolzen oder was da passiert und beschäftigt sich mit dem Thema.
Aber wenn man diese Fotos sieht, das ist auch, ich meine, der Kiel, den haben sie ja dann irgendwann abgeschnitten, damit sie das Boot schleppen können, weil der hing ja wohl noch irgendwie an so einem Faden dran und dann haben die gesagt, dass beim Schleppen das System ist so instabil, den schneiden wir jetzt weg, ziehen wir das Boot so. Und den Kiel, weiß nicht, ob sie den noch geholt haben, aber da gibt es ein Foto von oben, wo diese fünf wirklich, wo man denkt so, Mann, das ist aber auch irgendwie, also wenn man das so mal so einzeln sieht, diese fünf rausgerissenen Plättchen da mit den Schräubchen dran und weißt du, da hängen unten 9 Tonnen und das hängt in so einem Laminat, was ja auch das Gegenbild noch gibt von dem rausgerissenen Kiel im Rumpf, wo dann die Glasfaser raushängen.
Ja,
das ist schon, da hast du auch wieder so, vielleicht segel ich besser doch nicht. Ist ja schon viel Gewicht.
Ja. Aber trotzdem, wie du schon sagst, ich stelle mir ja nur auf, wo, ich meine, stelle ich mir vor, das ist ja nur ein Job, da muss ja irgendein Ingenieur sitzen und das wird ja dann von mehreren abgenommen, also nachher das Design, ne? Also irgendwas muss da ja schon gestimmt haben. Also oft ist ja dann auch schon mal, wenn man dann sagt, okay, der, weiß ich nicht, Boot X ist irgendwie das der Kiel abgefallen oder das und das passiert, und dann hat dann irgendwie, gab es vielleicht dann irgendwelche Veränderungen, die ein anderer Eigner dazu gemacht hat oder fand das nicht gut, dann hat es vielleicht leichter gemacht oder ja, ich kenne das ja auch eher so vom Racing. Ich meine, sind ja auch Ronde Globe und so, diese Imokas, die sind ja auch jahrelang sind da die Kiele abgebrochen, weil natürlich jeder.
Aber jetzt brechen die Foils weg, ne?
Ja, auch, genau. Also, aber da ging es jetzt, also die haben als Gegenmaßnahme dann nachher gesagt, haben eine Regeländerung gemacht, und dass die alle One Design Kiele machen. Also die haben alle die gleichen, dann sagt er, okay, dann kannst du auch, musst du nicht auf Gewicht sparen und musst du gucken, da was geht, oder genauso wie mit dem Mast, die sind auch alle gleich, und seitdem, jetzt würde man fast sagen, brechen die nicht mehr, stimmt auch nicht, weil jetzt brechen die Masten, weil die inzwischen so schnell geworden sind mit diesen Foils, dass diese ursprünglichen Berechnungen offenbar mit den Lastspitzen nicht mehr übereinstimmen. Wenn die, weiß ich nicht, 10 Knoten schneller fahren und dann in eine Welle abstoppen, dann hast du, da geht ja das ganze Rig natürlich mal anders nach vorne, als es noch eben vor 10 Jahren der Fall war. Und ich weiß gar nicht, seit wann die One-Design-Masten sind, so lange glaube ich nicht. Aber naja, und plötzlich bricht da das System zusammen. Ist für alle, auch für den Boris Herrmann, ist das ein Thema. Da müssen sich alle mit auseinandersetzen. Wie hält denn jetzt dieser Mast diese neuen Lasten aus? Weil das ist verpflichtend halt. Ne? Aber dadurch kommst du dann halt, wenn du sagst, alle müssen die gleichen Masten, dann bastelt da auch nicht einer dann alleine rum und geht an die Limits. Und bei so einem Fahrtenschiff denke ich mir dann, der muss ja nicht an die Limits gehen. Natürlich ist so ein Boot schneller, wenn es generell leichter ist und du da nicht so viel Struktur und was verarbeitet. Es wird vielleicht auch günstiger, wenn du ein paar Matten rauslässt, aber das kann ja eigentlich, auf Dauer kann sowas natürlich nicht funktionieren.
Nee, aber klar, hängt natürlich damit zusammen. Also die Leute wollen natürlich auch schnellere Boote haben, ne? So eine First kaufst du ja nicht, weil du irgendwie einen roten Rücken von der Sonne haben willst, sondern weil du Fliegen auf den Zähnen haben möchtest. Und klar, dann bist du natürlich als Werft, als Konstrukteur auch an so ein Gewicht.
Ja.
Und klar, baust du da jetzt nicht irgendwie 5 Tonnen Stahl rein unten oder machst einen Langkiel, weil dann bist du natürlich irgendwie eher safe.
Genau, ne? Stimmt. Ich bin am Wochenende Drachen gesegelt, apropos Langkiele, fand ich auch ganz gut, weil, und ich bin ganz knapp irgendwie am Startboot vorbei, und dann die Jungs sagten, oh, die Ankerleine, und ich so, pff, ist doch ein Langkieler, da bleibt nichts dran hängen irgendwie. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Aber du hast da eben auch, weiß ich nicht, 1,7 Tonnen oder so mit so einem Schiff, das kippt dann zur Seite und sieht zwar alles schön aus, aber ist eben nicht so wie eine moderne J, die dann irgendwie durch die, die dann auch schon mal glitscht dann am Vormittag. Na klar, und alle sagen zwar, oh, so ein Drachen oder so ein Langkieler sieht schön aus, aber ist eben auch ein irrer Bleitransporter und eigentlich überhaupt nicht ökonomisch, was der so an Gewicht da mitschleppt, ne? Und da irgendwo ist dann halt so der.
Naja, mit so einem Langkieler im Hafen rumarrangieren, wenn er eng ist, das ist auch nicht so richtig spaßig.
Genau.
Obwohl, da hat mir mal Carsten Jensen Kock, der Hafenmeister, ist ein guter Freund von mir aus Mommark. Da ist so eine lange, das kennst du wahrscheinlich auch, da geht ja so ein langer Tonnenstrich rein.
Ja.
Und die baggern jedes Jahr, aber der sagt, es gibt eine Woche Ostwind, sandet das zu. Und irgendwann sagt er, sitze ich in meinem Kapuff hier und sehe auf einmal mit irgendwie so ein Boot da wackeln in der Einfahrt. Und dann habe ich mich ins Dingi gesetzt, bin da hingefahren und gesagt, was machst du denn? Das waren Däne mit einem riesen Eimer. Und dann sagt er, ja, ich bin hier festgefahren, sagt er, hier soll nur irgendwie 2,40 sein, ne? Dann sagt er, was hast du denn im Tiefgang? Ja, 2 Meter. Ja, nee, im Moment haben wir, glaube ich, keine 2 Meter, das ist gerade versandet, ne? Und dann sagt der Däne so, ach, das ist Sand, ja. Ja gut, dann geht das. Dann hat der Rückwärtsgang reingelegt, ist zurück bis zum ersten Tonnenpaar, hat Vollgas genommen, ist in den Hafen gebrezelt, macht doch so einen kleinen Sprung dann in der Hafeneinfahrt. Dann hat er angelegt, geht an Carsten vorbei, klopft ihm auf die Schulter und sagt so, jetzt hast du wieder 2 Meter.
Ja.
Der hatte so einen Langkieler, meinte der.
Rutscht da drüber.
Damit kannst du durchfahren. Aber damit sind wir beim letzten Thema, Carsten. Wir hatten ja eine kleine Aufgabe. Was wird denn dein Boot? Ein Langkieler? Oder wir haben ja gesagt, wir wollen uns mal auf die Suche nach unserem perfekten Boot jetzt für immer. Also das verkaufen wir auch nicht mehr.
Ja.
Soll ich anfangen oder sollt ihr zu anfangen?
Nee, mach du mal. Schwierige Aufgabe.
Also ich habe jetzt erstmal an die Größe gedacht. Also was will ich? Ich möchte nicht mit einem großen Boot unterwegs sein. Das ist, ich sehe das bei meinem guten Freund, besten Freund Jochen, der, mit dem ich ja die ETAP 28 hatte, der hat sie immer noch und der hat gesagt, ich verkaufe die nie wieder, ich werde auch nie wieder ein anderes Schiff haben.
Hat er auch noch, oder?
Der ETAP hat er noch, da sind wir noch vor drei Jahren mit nach London in die Tower Bridge gesegelt. Da war Anja auch mit. Ja, das war echt cool. Und da waren wir auch das kleinste Boot auf der Themse, aber das hat halt auch völlig gereicht. Also finde ich auch, ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, als ich noch Single war, auch so, weiß nicht, 22 reicht mir. Vielleicht Mini oder so ist auch cool. Ich habe ja immer noch einen großen Wunsch, den ich mal machen will. Ich will mal nach Costa Rica, da gibt es einen Hafen, der heißt Moin. Und da will ich anlegen und sagen, Moin. gut, da wären jetzt natürlich so 45 Fuß besser, aber ich will so einen großen Eimer nicht haben. Ja. Also Leute sagen ja immer, weil ich kleine Boote segel gerne, mag ich keine großen. Ich mag auch große Boote, aber ich möchte es nicht haben, weil es hat halt immer Folgen und es hat viel Getüdel. Ich kenne jemanden, der ist von 29 auf 45 gegangen. Der ist nicht sehr groß und da musste er sich irgendwie so eine Kiste da ins Cockpit bauen, damit er über seine Sprayhead gucken kann beim Anlegen. Und segelt dann nur noch mit Crew, weil das alleine nicht mehr sagt, da kriege ich nicht hin, das Ding. Also ich bin so bei zwischen 26 und vielleicht maximal 32 Fuß angekommen. Das ist so meine Größe, die ich habe. Und am besten irgendwas Neues.
Schon, ne? Das ist schon irgendwie was, also kein Langkieler.
Ja. Ich finde ja Langkieler toll. Also ich finde auch, also vom Segeln ist es, weißt du, wenn da 7 Windschirme sind, haben die Spaß. Die sitzen da und trinken ihren Kaffee zu Ende. Aber nee, möchte ich glaube ich auch nicht, weil ich habe jetzt dieser Jollenkreuzer, ich liebe es, dieses Boot einzuparken.
Das ist schon cool, oder?
Wenn ich mal Gäste habe, ich meine, Gisela ist, die wiegt 1,8 Tonnen, glaube ich, und man weiß es nicht, so ungefähr geschätzt. Die ist 8,30 Meter lang, also ist ja jetzt auch kein kleines Bötchen von den Maßen her, aber du fährst halt 0,3 Knoten und du hast immer noch Ruderwirkung. Das heißt, du nimmst irgendwie 400 Meter vor so einem Hafen, nimmst du deinen Motor, machst du aus und dann fährst du damit, weiß ich nicht, 0,002 Meter pro Sekunde legst du an und musst überhaupt keine Gedanken machen. Das ist echt cool. Das ist auch bei Wind cool. Das macht schon echt Laune. Und ich denke immer so, erstmal ein großes Boot, wenn du siehst, es sind dann windanfällig, wenn du da mal alleine bist oder ich segel nicht gern mit großer Crew. Also wir sind dann höchstens irgendwie, weiß nicht, mit Anja zu zweit, die das mittlerweile auch gut kann. Die kommt echt gut klar auf dem Boot. Aber Sohn und Hund werden nicht helfen können. Das heißt, ich habe da keinen Bock, irgendwie 45 Fuß irgendwie rumzurangieren.
Es kommt ja auch auf das Revier an, ne? Muss man ja schon sagen. Ich meine, wenn du jetzt sagst, du willst zur Insel Moin fahren, ne? Dann das, wenn so ein Kumpel von mir hat die Überlegung gerade, und was macht er denn dann? Und wenn er dann dahin will, was ist dann die größte Größe? Und dann habe ich auch immer, Alter, brauchst du da 50 Fuß, wenn du um die Welt segeln willst oder so? Und weiß ich, klar muss man sich ja schon mal eher Gedanken machen, ne? Aber wir sind auch gerade eher dabei, was zu suchen für die Ostsee. Und dann fällt mir tatsächlich eher das Problem, auf die Füße keinen Liegeplatz zu finden irgendwie, ne? Und ich habe immer so das Gefühl, ich würde natürlich eher einen Liegeplatz finden für ein kleineres Boot. Und abgesehen davon will ich auch nicht viel Tiefgang haben. Deshalb finde ich diesen Jollenkreuzer finde ich schon auch ganz geil, weil du einfach überall halt hin kannst und nicht irgendwo dann gucken musst, auch im Hafen, wo du dann sagst, okay, da will ich jetzt irgendwie hin. Andererseits merke ich schon, also ich weiß, weil ich mache zwar immer Absprüche beim Fahrtensegeln und sage, okay, beim Fahrtensegeln muss ich jetzt keinen Spaß haben. Das ist für mich dann eben eher so wie Wohnwagen fahren oder Urlaub machen mit dem Camper, was ja auch nichts Schlimmes ist. Ist halt auch was anderes. Aber es gibt schon so ein paar Boote, wenn ich da so denke, so eine Pogo oder so eine, wie du sagst gerade, klar, eine Mini. Ja. Mini ist geil, aber es ist ja einfach dann doch wahrscheinlich ein bisschen Mini. Aber ich hatte jetzt einen Freund von mir, der hat so eine JPK und ist tatsächlich, glaube ich, aber 38. Da habe ich einen so einen Schlag, weiß ich nicht, sind wir nach Schleimünde reingefahren, da hatte ich auch, glaube ich, mal was drüber geschrieben. Das war so, das habe ich jetzt noch vor Augen. Die Sonne ging da so unter, wir sind unter Gennakada eigentlich bei 10 Knoten, aber da reingeglitscht, die sind so ein bisschen, diese JPKs, die sind ja wie so ein Imoca in klein, also nach Französisch. französischer Schule, ich glaube dann 2-3 Vorstage oder so, wo du Rollsegel drauf hast und
eine 2. Das wäre mir zu tüdelig mit so einer. Und ja, was du sagst, auf der Ostsee zu sagen, ja, ich will nur Raumschutz fahren, das wird aus der Erfahrung schwierig, weil der Wind kommt. Nein, weil der Wind kommt eh immer daher, wo du hin willst. Ja. Also, und wenn du dann umentscheidest, dann dreht er.
Nee, das stimmt.
Also ich möchte auf jeden Fall was haben, was diese Ostseewelle, wo das mit klarkommt, also die wirklich, die was ab kann. Und so mit den ganzen Pogos und sowas. Ja, das sind super geile Boote, aber ich hätte es halt irgendwie eher mit Wilfried Erdmann, der hat ja mal seine Catena X, die sehe ich manchmal hier in Berlin stehen, da am Straßenrand, da habe ich sie ein paar Mal gesehen. Die, ich weiß nicht, ob die auf dem Wannsee rumsegelt, aber da werden ja immer auf Boote geparkt. Da steht sie eigentlich immer im Frühjahr, glaube ich, habe ich das gesehen, da parken.
Welche
X79.
Ach so.
Die hat er ja mal verkauft und hat dann gesagt, das wären ihm so viele Leinen. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich brauche irgendwie eine Fock und ein Groß oder ein Vorsegel und ein Groß. Und dann würde ich mir noch, das Ding liebe ich, da bin ich ja jahrelang mit gesegelt, mit Parasailsegeln. Da hast du dann noch mal 2 Leinen. Aber das ist auch, also du hast eigentlich 4 Leinen, die du bedienst, aber du brauchst eigentlich immer nur 2. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz cool zu segeln. Und das kannst du halt auch, also ich habe es meistens ohne Großsegel gemacht. Das war schnell und sehr entspannt. Also ich will dann eher was Einfaches haben. Das heißt, so bevor ich auch denke, ich gehe mit den ganzen Trimmeinrichtungen falsch um, habe ich lieber nur eine.
Ja, ist ja genau, weil man muss es ja auch gar nicht. Ich habe jetzt auch gerade so diese Dealer 30 im Kopf. Das war schon, die haben wir mal getestet, irgendwie auch auf der Ostsee. Das ist schon ein cooles Boot, die Dealer One Design halt. Aber das ist halt dann zum Regattasegeln, ne? Also da will man schon, kann ich mir vorstellen, dass du dann einen Schlag machen kannst. Und dann ist man auch beschäftigt und ich weiß, muss dann schon immer mal was zu fummeln haben, weil ich merke, die Segeln stimmen nicht. Oder ich mache eben total auf entspannen. Deshalb kann ich das auch nachvollziehen, was du sagst, wenn du dann einfach sagst, ich will jetzt da hinten drüben hin und es ist gutes Wetter und dann lese ich dabei ein Buch oder so. Das ist ja dann ein anderer Modus oder so, ne? Aber also ich bin mir da auch alles noch nicht so ganz so sicher, aber vielleicht lösen wir das irgendwann nochmal auf. Also vielleicht kommen wir ja
aber
weiter.
Aber das müssen wir nächstes Mal weitermachen. Also ich suche mir jetzt mal Hersteller aus, die für mich in Frage kommen.
Ja, das ist die nächste Aufgabe, oder?
Und das ist, glaube ich, in der Größe schwierig. Also ich muss erst mal gucken, so was guckt und zum Beispiel so, weiß ich nicht, ja, jetzt mit Kind ein Klo, aber brauche ich nicht. Also ich habe in unserem Gartenhaus haben wir eine Trenntoilette, die so eine Kiltwig, das ist total cool mit so einem Streu und das wird ja getrennt, das Zeug. Das nutzen die Leute in den Campingbussen und das riecht nicht. Also das würde ich mir eher holen als so ein Chemieklo. Ich finde diese Chemieklos, die dann irgendwo unter dem Niedergang stehen, das finde ich grausam.
Kannst du über die Badeleiter gehen oder nicht?
Ja, genau. Also ich,
ja, genau.
Also bei mir ist das eh nicht, oder? Bei mir ist das, nee, ich habe, wir haben ja vorhin über Rettungswesten gesprochen, das habe ich festgestellt, hier in den Binnengewässern, wenn du ein paar ankerst, wenn du dann morgens die Morgentoilette machst, sind diese Regatta-Westen, die hatte ich noch welche, diese grauen, diese Feststoffwesten, die sind super. Dann springst du echt nackt mit dem Ding ins Wasser und dann kannst du einfach stehen. Du stehst im Wasser.
Das will ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen.
Das sieht super aus. Also, wenn man mich mal stehen sieht im Wasser, dann genieße ich gerade. Und mir hat mal einer auf einer Messe ein Bild gegeben und dachte, oh, ich habe ein Foto von dir gemacht im Svendborg Sund. Und da war auch relativ viel Wind und da habe ich gerade gekniet im Cockpit. Und dann sage ich so, soll ich dir mal sagen, warum ich knie? Und dann, nee, sag mal, ich pinkel gerade meine Flasche. Ich hatte immer so eine Weichspülerflasche mit, weil die Öffnung oben ist größer, das gebe ich mal an. Aber also in so eine Colaflasche, da musst du schon echt bei Welle, musst du schon echt tüdeln. Und also ich brauche gar nicht, eine Pütze reicht mir dicke, aber unserem Sohn sowieso und dem Hund eh. Also
Familie und ja, ist ja auch, das ist dann doch nochmal was anderes.
Ja, aber Anja ist da auch nicht so, die kann das auch ab. Und wir, mein Gott, weißt du, mit Kind und Hund fährst du ja jetzt nicht so lange. Also ich meine, das wenn wir schon über geschäftliche Sachen reden, das große mache ich eben Hafen. Und wenn ich jetzt nach Moin fahre, kann ich mich auf einen Eimer setzen. Also das ist mir oft zu überbewertet. Auch ich brauche keine Dusche auf meinem Schiff. Also auf der Etap war auch eine Dusche, die hat noch nie jemand benutzt. Weil ich gehe dann im Hafen duschen oder hau mir draußen eine Pütze über den Kopf oder sowas. Aber ich stelle mich ja nicht unten in diese enge Nasszelle und dusche da.
Aber du hast deine,
auf die Idee würde ich nie kommen.
Du hast deine Pinkelflaschen dabei. Und was machst du mit den Pinkels? Lässt du die dann irgendwie, entsorgst du die dann?
Ja, die bringe ich dann, nehme ich nach Hause mit und entsorge die hier beim städtischen Entsorger. Ich habe mal du musst immer gucken, dass immer gut ist, dass es große Öffnungen sind oben, dass du da irgendwie gut reinpinkeln kannst. Und dann hatte ich in Dänemark mir eine Apfelschorle gekauft, mit so einer großen Öffnung. Und dann habe ich nachts geschlafen irgendwie im Hafen und musste nochmal auf Klo und denke, das war so, ich glaube in Mittelfahrt war das, da hätte ich irgendwie 2,5 Kilometer gehen müssen, bis ich da am Klo bin. Da habe ich gedacht, komm, ich pinkel jetzt einfach unter Decke die Flaschenstelle ins Cockpit. Und dann habe ich morgens lange geschlafen, es war tierisch warm und dann gehe ich raus und setze mich so hin und denke so, ah, da steht doch eine Apfelschorle. Ich habe zum Glück relativ schnell gemerkt, dass es keine ist. Und an dem Tag habe ich gesagt, ich muss was anderes haben. Ich muss nichts, das darf man nicht verwechseln. Und dann kam ich auf die Idee, so von zu Hause, so Waschpulver, also so Waschmittel oder Weichspüler, die haben auch so groß. Das war dann so eine rosa Flasche mit so einem Schäfchen drauf irgendwie. Und das macht auch ein gutes Gefühl.
Da muss ich jetzt doch noch mal eine Geschichte erzählen. Ich wollte es ja eigentlich für mich behalten, aber apropos Uwe Röttgering, haben wir eben schon drüber gesprochen, mit dem bin ich mal Class 40 gesegelt, Bornholm rum, sind aber nicht so weit gekommen, es hat richtig, richtig geballert, ist dann irgendwie der Spie, weiß ich nicht, um Bugspriet, zu dritt waren wir, um Bugspriet irgendwie gedreht, naja, und dann haben wir irgendwie abgebrochen und zurück und ich wurde dann echt krass seekrank auf dem Rückweg schon, also beim Losballern, ich durfte, weiß ich noch, Class 40 im Glitch zu fahren, das hat echt Spaß gemacht, weil relativ flach war es, aber dann war was kaputt und wir sind halt umgedreht und dann wieder zurückgekämpft und das wurde dann dunkel nachts. Ich war krass, also sobald ich die Pinne aus der Hand gegeben habe, wurde ich seekrank und bin dann zurück und lag dann da irgendwie unter. Naja, und dann habe ich dann irgendwann, kurz bevor wir, glaube ich, wieder in Warnemünde dann waren, habe ich dann besagte Flasche, von der du gerade gesprochen hast, wo dann aber Orangensaft, das war eine Orangensaftflasche halt, ne, drauf. Und dann dachte ich, boah, jetzt nach dem ganzen Gekotze und so jetzt. So, ich glaube, ich brauche nicht weiter ausführen. Ne? Genau so war das. Und das, wenn du davon jetzt gerade erzählst, dann kommt es mir fast wieder hoch. Aber man muss da tatsächlich.
Dann ist für dich eine Sirius gut, weil da habe ich mal gesehen, es gibt eine Sirius, wo unten so ein Flaschenregal für Wein ist.
Ja, könnte schon passen.
Carsten, wir haben eine Aufgabe fürs nächste Mal.
Ja,
am Ende besprechen wir immer unsere Boote. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
Genau.
Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Deckel drauf hier. Ne? Mhm. Viel Spaß, bis bald. So, und danke fürs Zuhören und Sprechen. Ciao.
Jo, tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.